Wie gelingt es, den Impact der Kundenzentrierung auf Kunden und Konsumentinnen nachzuweisen? Wie können wir Fortschritte auf dem Weg zu einer vollständig kundenzentrierten Organisation belastbar und verständlich belegen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Custom Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Custom Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Jan-Erik Bars, Professor an der Hochschule Luzern, Berater und Buchautor. Herzlich willkommen, Jan-Erik.
Ja, danke Daniel für die Einladung.
Jan-Erik ist Professor an der Hochschule Luzern, wie erwähnt, und verantwortet dort das CAS-Programm für Design Management. Er forscht außerdem in diesem Bereich und hat unter anderem das Buch Zwischen Verwalten und Gestalten, Berichte aus dem Spannungsfeld zwischen Design und Management veröffentlicht. Zudem ist Jan-Erik Verwaltungsrat der Marken- und Designagentur Vetica. Jan-Erik Bars hat an der Hochschule Luzern vor Jahren den Customer Centricity Score entwickelt, eine Methode zur Messung der Kundenzentriertheit eines Unternehmens. Diese Methode bietet er zusammen mit Professor Dr. Dominik Georgi als Dienstleistung der Customer Metrics AG, ein Spin-off der HSLU, an. Ja, Jan-Erik, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
Ja, vielleicht, dass ich tatsächlich ein Gestalter bin, also studierter Industriedesigner, habe also jahrelang ja Produkte entworfen und vor allem gestaltet, Form gegeben. Und das hat mich, glaube ich, ja sehr beeinflusst. Ich komme halt, ich sage mal so, aus der Bastelei, aus der Form, aus dem Entwurf. Und das habe ich immer mitgenommen. Jetzt bin ich schon seit einigen Jahren an der Wirtschaftsfakultät tätig und versuche da nach wie vor zu gestalten, was eine sehr spannende Herausforderung ist. Also ich denke, ja, ein Hybrid bin ich vielleicht, jemand, der sowohl als auch ein bisschen managt, ein bisschen gestaltet, also versucht beides miteinander zu verbinden.
Also du hast tatsächlich physisch, also Formen als Prototypen gestaltet, ja?
Ja, genau.
Also so hast du angefangen?
Ja, damals noch tatsächlich ohne Computer, das ist, muss man nicht unbedingt wissen, dass ich schon nicht mehr der Jüngste bin, aber das war damals halt, tatsächlich mit Stift und Papier und vor allem die Kundenkomponente darin, ne? Also ich bei Philips gearbeitet, dort hat man ja natürlich sehr viel Konsumentenelektronik gemacht, aber auch Medizintechnik habe ich jahrelang gemacht und auch dort gab es einen Kunden, nämlich den Patienten, die Patientin, und das hat natürlich immer einen auch ein bisschen den Blick geöffnet für das Nutzen und für das Gegenüber, für wen man das dann macht und für diese Menschen zu gestalten.
Ja, ja, spannend. Denke, dass,
man findet bei mir noch viel Bastelmaterial auch zu Hause.
Ja, du hast ja 2018 dann ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Leading Design, eine Aufforderung an Unternehmen, Design strategisch einzusetzen, um so ihr volles Potenzial zu entfalten. Eine deiner Kernbotschaften ist, ich zitiere, dass Manager und Führungskräfte, wollen sie in der digitalen Transformation am Markt auf Dauer überleben, Design als strategisches Mittel verstehen, begreifen und einsetzen müssen. Weshalb betrachtest du Design als Killerkriterium?
Ja, es ist Design ist natürlich ein großes Begriff und da verstehen viele Leute vieles darunter. Für mich bedeutet das Design eben das, was es etymologisch auch eigentlich bedeutet. Es kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet Bestimmung, Designare, Designation. Also es geht um das ganz bewusste Bestimmen, wie die Dinge sein sollen. Im Unternehmen natürlich, aber auch für den Kunden, weil darum geht's ja letztendlich. Also was wollen Kunden vom Unternehmen, was erwarten sie, was bietet das Unternehmen den Kunden an? Und das sind alles Designmaßnahmen, das so zu formen, dass eigentlich ein Effekt entsteht, den man sich wünscht, den Kunden sich wünschen und den das Unternehmen sich wünscht. Und das, ja, diese Arbeit ist oft nicht strategisch, sie ist oft eher nachgelagert. Also man plant und macht und tut sehr viel und dann merkt man beim Marktzugang oder in der Custom Experience, oh, da funktioniert ein Touchpoint nicht. Lass uns doch nochmal eine Agentur beauftragen oder eine Kampagne schalten oder irgendetwas machen, nachgelagert, operativ. Und das ist eigentlich eher schon zu spät, das Kind ist schon im Brunnen. Das heißt, Unternehmen müssen viel früher anfangen, strategisch über ihre Designaktivitäten nachzudenken. Und da inkludiere ich auch die Markenposition darin. Also wer ist man? Wie ist man? Also nicht mit einem Essen und wirklich, dass man ganz klar strategisch bestimmt, wie man für die Kunden da sein möchte. Und das dann damit entsprechend als Führungsinstrument auch benutzt. Deswegen auch Leading Design, also dass man Design führend verwendet und nicht ja aushübschend oder nachgelagert einsetzt.
Okay. Ja, ich habe ja selber auch eine Design Thinking Ausbildung und wollte ich jetzt eigentlich als nächstes fragen, also für unsere ZuhörerInnen, was denn fundamental anders ist gegenüber dem Bestreben eines jeden Unternehmens, eigentlich gute Produkte an den Markt zu bringen und oder Dienstleistungen anzubieten, die auch tatsächlich nachgefragt werden an dem Markt. Aber ich glaube, du hast diese Antwort schon gegeben. Jetzt vielleicht ein paar Beispiele dazu, das würde sicher noch helfen.
Ja, es ist, ich denke, wenn Kunden auf Unternehmen schauen und sich sozusagen abfragen, ob das Unternehmen etwas ist für sie, hängt ja ganz davon ab, was wo da Bedürfnisse natürlich sind, dann wirkt natürlich so ein Unternehmen gesamthaft. Ne? Und ich denke, ein Aspekt, was sehr stark durchschlägt bei der Kundenentscheidung, ist das Gefühl der Stimmigkeit, der Kohärenz, da passt einfach alles zusammen. Und wir kennen alle unsere eigenen Beispiele, weil wir ja unterschiedliche Präferenzen haben. Es ist natürlich immer schwierig mit so Standardbeispielen. Aber wenn man das Gefühl hat, dass ein Unternehmen das liefert, was es verspricht, ja, also, und das auch immer einhält, darauf einzahlt, also nicht nur bei der Kommunikation oder im Kundenerlebnis, sondern auch in der User Experience, ja, was dann eigentlich quasi nach der Custom Experience dann bleibt, dann entwickeln wir auch diese hohe Bindung zum Unternehmen. Also wenn zum Beispiel Freude am Fahren, das ist so ein Beispiel, was ich gerne nehme. Ich habe das ja selber auch mal erlebt. Das klingt sehr schön und das will man dann auch haben. Und das, also so ein Unternehmen, was das verspricht, lehnt sich da auch aus dem Fenster. Und dann hofft man auch natürlich sowohl als Kunde, aber auch als Unternehmer und Unternehmerin dahinter, dass das dann auch bleibt, also dass das Freude am Fahren dann auch in der User Experience übrig bleibt und in der Customer Experience gelebt wird. Da merkt man dann manchmal, da bei Unternehmen, dass das Versprechen dann doch nicht immer so eingehalten wird. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, ob Design strategisch, die Gestaltung strategisch verstanden wird.
Das kann ich bestätigen. Also Freude am Fahren ist mir deshalb ein Begriff, weil ich selber BMW-Fahrer bin.
Ah ja, okay,
und dann. Deswegen,
Da habe ich auch schon
gedacht, das ist jetzt, oder hat wenig mit Freude am Fahren zu tun.
Ja, genau.
Aber gut.
Ja, wenn das Auto zu lange in der Werkstatt steht, zum Beispiel.
Ja, beispielsweise, ganz genau. Oder wenn die Elektronik mal wieder nicht tut, wie sie sollte.
Exakt.
Genau. Ja, aber trotzdem, vielleicht hast du noch andere Beispiele. Ich meine, ein Beispiel, was halt oft genannt wird immer, das hört man ja hundertmal und man kann es schon fast nicht mehr hören, ist das von Apple. Aber vielleicht hast du ja noch andere gute Beispiele.
Ja, ich habe schon, also eins, was ich glaube ich sogar auch in meinem Buch erwähne, und das kommt auch, weil ich zufällig mal in den Götz Werner getroffen habe auf einer Veranstaltung schon viele Jahre her, viele 15 Jahre her. Und war mir eigentlich gar nicht bewusst, auf wen ich da treffe und vor allem, was das Unternehmen so macht, für das er da steht. Bis ich dann um die Zeit herum auch eben ganz klar aus den Medien erfahren habe vom Untergang der Drogeriekette Schlecker. Also in Deutschland zumindest den Zuhörerinnen sicher gut bekannt, die schon ein bisschen dabei sind. Eben weil dort auch die Customer Experience natürlich ja jenseits von Gut und Böse schlecht war. Und DM eigentlich mit gleicher Ware, mit gleichen Preisen, eben es schaffte, die Kunden an sich zu binden. Und ich glaube, da sieht man sehr schön, was Designfähigkeit, was also auch Kundenorientierung, Kundenzentrierung bedeutet, dass man in einem ja doch Niedrigpreissegment Handel eben mit einer Unternehmensphilosophie, entsprechender auch Führungsverständnis dahinter, denn das ist ja schon sehr signifikant gewesen bei DM. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ob sich so weiter hält, das wird sich dann zeigen. Ne? Götz Werner ist ja leider verstorben vor 2 Jahren. Also das war schon auch eine Persönlichkeit, der ihm diese Kundenzentrierung und auch Gestaltungsfähigkeit gefördert hat. Und da sieht man den Unterschied sehr, sehr stark. Also gleiche Ware eigentlich, gleiche Preise, gleiche mehr oder minder Kernleistung, aber eben eine ganz andere Custom Experience, eine ganz andere Markenerlebnis, andere Mitarbeiterverständnis dahinter auch. Ja, und dann sieht man den Erfolg.
Hm. Das heißt, wir können höhere Preise durchsetzen, wenn das ja, Design
noch
stimmt,
mal, beziehungsweise noch nicht mal das. Der Service. Ich glaube, ich habe mal selbst den Test gemacht und eine Standardware, Markenware verglichen und da war der Preis der gleiche. Also dann wird es natürlich für Anbieter noch schwieriger, sich durchzusetzen, wenn sie das eine stimmt. Custom Experience bauen, um eine Kernleistung mit einem Preis, ich sag mal was, 2 Euro. Und das ist dann wie so ein gesetzter Preis. Und dann entscheidet natürlich immer oder gewinnt immer der Anbieter, der eine bessere Experience liefert. Klar. Also warum sollte ich für den gleichen Preis wohin gehen, wo es nicht so angenehm ist? Dann mache ich sogar einen kleinen Umweg.
Ja, ja natürlich, das stimmt. Ja. Jetzt, du hast noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Zwischen Verwalten und Gestalten, Berichte aus dem Spannungsfeld zwischen Design und Management. Verwalten und Gestalten, grundverschieden und doch schicksalhaft miteinander verbunden.
Ja.
Weshalb?
Ja, das ist eigentlich eine Herausgabe. Ich habe darin Texte gesammelt, die ich über die letzten 12, 13 Jahre geschrieben habe. Ich bin auch so, speichere auch aus. Das kommt auch, weil ich eben die Großindustrie verlassen habe. Gewechselt bin an die Hochschule und dann eigentlich sehr viel angesammelt hatte an Erfahrungen, vielleicht auch Frustrationen, aber auch, denke ich, Erlebnissen, die ich dann einfach ausgespeichert habe in diesen Texten. Und ein Thema, wo ich immer mit konfrontiert war als Designer, Gestalter in der Organisation, vor allem in den Großunternehmen, Philips, Deutsche Telekom, war, dass ich gemerkt habe, dass es eben ganz einen Hang gab zur Kontrolle und zur Verwaltung. Also Kontrolle als Eigenschaft der Verwaltung, als Instrument der Verwaltung. Und ich immer gewundert habe, Mensch, warum denken zum Beispiel die Manager so in solchen Mustern? Warum wollen die immer ein Kontrollinstrument? Warum wollen die immer eine Ampel? Ist doch klar, dass das besser aussieht. Das wird schon funktionieren, glaub's mir. Ne? So, so argumentieren ja auch viele Gestalter, auch Marketer, die sagen, oh, tolle natürlich. Kampagne.
Vor allem im Marketing argumentieren.
Ja, wirst schon sehen, genau. Die Kunden, die werden drauf fliegen, das sagt mein Bauchgefühl. Und dann sagen Verwalter, nein, Moment, ich brauche Kontrollinstrumente, ich will das sicher wissen, am besten vorher schon. Und das sind, ich glaube, zwei Ureigenschaften in uns Menschen. Wir haben wie so zwei Seiten, ne? Also wie die Justitia auch eine Waage hat, ne? Also zwei Seiten, die Verwaltung und die Gestaltung, sind zwei Aspekte in der Unternehmung, die immer wieder aufeinander krachen. Die Verwaltung ist ganz wichtig, weil sie damit Sicherheit schafft und auch, ja, vielleicht eine Grundlage bildet fürs Unternehmen schlechthin. Das ist eine unterstützende Aktivität, sage ich immer, ne? Sie sorgt dafür, dass alles da ist und zur richtigen Zeit, zum richtigen Fleck. Aber die Gestaltung schafft uns die Inhalte. Also das, was letztendlich Kunden auch kaufen. Also die Idee, das Produkt, das Verhalten der Mitarbeitenden, also die ganze Customer Experience, wie sie sich entfaltet, ist ein Gestaltungsprodukt, nicht ein Verwaltungsprodukt. Aber trotzdem müssen beide Dinge zusammenkommen in ein Unternehmen. Also ich sag immer, Management ist ohne Design völlig sinnlos. Was will ich schon managen, wenn ich kein Design habe? Dann kann ich irgendwo ein Stoppschild aufstellen, aber wenn keiner daherkommt, ja, also es muss, die Inhalte kommen aus dem Design.
Klar.
Aber das Design ist natürlich und auch die Custom Experience, deswegen auch Custom Experience Management. Das Design ist ohne Management halt zwecklos. Also es hat keine Ressourcen, es hat keine Zielrichtung, es kann nicht gefasst werden. Es kann nicht auch begleitet werden, unterstützt werden und auch immer wieder, wie so ein Auto, was immer wieder frische Reifen und Sprit braucht, ist das Management eigentlich für das Design da. Also das Management ist auch für die Experience da, damit es eben zweckhaft wird und sein Ziel erreicht. Also die beiden Dinge sind schicksalshaft miteinander verbunden.
Ja, genau.
Das eine kann nicht ohne das andere optimal funktionieren. Und ich glaube, das ist auch das, was ich in Unternehmen halt merke, dass man das oft trennt voneinander, weil man das dann nicht versteht. Also Manager verstehen dann das Design nicht, die Designer verstehen das Management nicht. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe in Unternehmungen, die beiden Dinge miteinander zu verbinden.
Ja. Manager verstehen das Design nicht und Designer verstehen die Manager nicht. Heißt das, wir brauchen unterschiedliche Menschen oder können wir Führungskräfte so trainieren, dass sie beides beherrschen und situativ richtig anwenden?
Für mich ist die wirkliche Führungskraft ist jemand, der genau das kann. Also Führungskräfte sind keine Manager, auf keinen Fall, sondern Menschen, die eben sowohl als auch beide Aspekte in sich verheiraten und eben führen, also die Organisation so begleiten, dass eben Design und Management, jetzt verkürzt gesagt, Verwaltung und Gestaltung zusammenkommen. Mhm. Und in also Symbiose.
Der Unterschied eigentlich zwischen Leaders und Managers.
Ja, genau, genau. Die Leaders sind eben, ein Götz Werner war so jemand, der hat genau gewusst, ohne Kundenzentrierung, ohne begeisternde Positionierung, also einer starken Marke, ohne ein gewinnendes Versprechen, einer entsprechenden Gestaltung, was auch zum Beispiel das Verhalten der Mitarbeitenden betraf. Also der hat ja sehr viel Arbeit und Mühe gesteckt, in seine Mitarbeitende als Mitunternehmerinnen sozusagen und um Mitunternehmer zu positionieren und sie auch ausgebildet, das entsprechend. Und auf der anderen Seite war er ja auch ein Manager. Er wusste ja auch, okay, hey, ohne gute Logistiksysteme, ohne smartes Warenmanagement. Also der war ja ein ausgebufft in diesem Bereich auch Warenmanagement, Customer Experience Management zu initialisieren. Also für gute Führungskräfte, auch ein Steve Jobs, wir sprachen ja schon von Apple, war ein Paradebeispiel für jemand, der sowohl als auch die Dinge beieinander bringen konnte, weil er die Brücke baute zwischen gewinnender Gestaltung, also relevante Lösungen, differenzierende Marke und gutes Management.
Ja gut, gute Führungskräfte holen sich natürlich auch die richtigen Leute, die dann eben diese Kompetenzen vielleicht haben, die sie selber nicht haben oder das kompensieren, wo sie selbst Schwächen ausweisen.
Ja, genau.
Aber welche Kultur braucht es denn deiner Meinung nach in einem Unternehmen, um eben beides leben zu können oder beides gleichwertig leben zu können?
Ja, also eine Kultur eben, die sowohl als auch denkt. Oh, das ist aber schon schwierig genug, weil die meisten Unternehmenskulturen sind halt Management-dominiert. Das ist, da herrscht sozusagen Kontrolldenken vor. Und deswegen werden oft Aspekte wie Customer Experience Design, sage ich mal, primär ausschließlich mit Customer Experience Management betrieben. Und wie ich schon sagte, es braucht halt beides. Und ich glaube, Kulturen müssen ja eben es schaffen, mit dieser Mehrdeutigkeit, Ambiguität heißt das oft auch, ne, leben können, dass Dinge sowohl gemanagt werden müssen, aber auch gleichzeitig Freiheit brauchen, kreativen Freiraum, Experiment. Also Innovation kommt nicht durch Management und auch nicht nur durch Design allein, es kommt eben durch die Anwendung von beiden. Das ist eine große Herausforderung, weil wir tendieren halt eben wie so ein Pendel, was hin und her schwingt, zum Entweder-Oder denken. Das sehen wir auch in der Gesellschaft, gell, momentan. Ja, entweder bist dafür oder bist dagegen, gell.
Das ist krass. Ja. Ja, nee, ich denke auch, dass gute Führungskräfte halt Raum schaffen müssen, eben um kreativ zu sein, um zu gestalten. Und sich nicht nur aufs Verwalten konzentrieren sollten. Ja, damit zum eigentlichen Thema dieses Podcasts oder dieser Episode des Podcasts, die Messbarkeit von unseren Anstrengungen in Bezug auf Customer Experience oder Customer Centricity. Also Forrester schätzte in ihren Predictions für 2023, dass etwa 80% der Unternehmen die Bereitstellung eines großartigen Kundenerlebnisses nicht als wesentlichen Bestandteil ihres Angebots betrachten. Maxi Schmidt meinte in einem früheren Podcast, dass viele Unternehmen auf sich selbst fokussiert wären, sich mit der Frage beschäftigen würden, wie sie ihr Unternehmen effizienter und effektiver gestalten können, ohne dabei an die Kunden zu denken. Mhm. Nimmst du das in deiner Beratertätigkeit auch so wahr?
Ja, ich sprach ja schon von diesem Überhang, diesem Management-Überhang. Ich glaube, das kommt auch genau daher. Die sogenannten Führungskräfte, aber das sind ja dann meistens Leitungskräfte, also Manager der Unternehmen, die CEOs sind ja fast alles Betriebswirte mit einem sehr starken Bias hin zur Controlling.
Leider, ja. Früher waren sie mal, also es gab mal eine Zeit, wo sie CMOs waren oder die CEOs eigentlich einen Marketing-Hintergrund
hatten. Ja, oder einen technischen Hintergrund hatten, Erfinder waren. Ne?
Absolut.
Also Designer eigentlich alle. Heute sind es Manager und das merkt man den Unternehmen an. Deswegen auch nicht immer die Frage nach der Kontrolle, nach der Messbarkeit. Hm. Ich lehne das nicht ab, weil ich, wie gesagt, meine, es braucht beides. Allerdings, wenn man ausschließlich auf die Messbarkeit schaut, dann verpasst man eben die Sicht für eben das Nicht-Digitale, das Weiche, das eben Kunden, die sind auch nicht digital, die sind halt eben mal so. Mhm. Und die Sensibilität zu entwickeln und vor allem schafft man es nicht, dass Unternehmen auch Emotionalität erzeugen. Sie liefern halt primär eine Funktionalität, weil das ist schön messbar, aber das Emotionale ist auch messbar, aber halt schwieriger
messbar, ja,
zu messen. Also ich bin da auch, ich sehe das auch so, dass die meisten Unternehmen hier sich so fokussieren, auch dank der Berater McKinsey und Konsorten, dass man sagt, ich mache alles effizienter, weil aus dem Kontrollgedanken heraus werden ja auch die Zeithorizonte immer kleiner, ne? Also wenn jemand eben misstraut, ich sage immer, Management lebt von Misstrauen und Design lebt von Vertrauen. Das ist jetzt
das
böse
cool.
gemeint.
Das ist eine schöne Aussage.
Aber es ist so. Wenn ich jetzt wirklich der Sache nicht so traue, dann mache ich halt die Horizonte kleiner, dann bin ich halt schnell mal bei einem Quartal. Ja? Und dann habe ich Quartalsberichte und dann beschäftige ich mich, wie die Maxi sagte, ja dann nur noch mit mir selbst. Die Kundenperspektive brauchen viel längere Horizonte. Jahr, 2, 5, 10 Jahre, dafür braucht man Zutrauen. Vertrauen, also dass es schon läuft irgendwie, dass man das schon erreicht. Und das ist, denke ich, die das Problem mit der Kultur. Zur Messung. Ich glaube, man wird es nicht schaffen, die Unternehmen dahin zu bringen, wenn man trotzdem den Managern einen Halt gibt, eben zum Beispiel durch eine Messung. Also durch eben sowas wie eine Wasserstandsanzeige. Ja, du, trau dich, wird schon werden. Hier, ich habe eine Messung. Lass uns mal weitermachen, zum Beispiel mit Kundenzentrierung. Und deswegen bin ich ja auch schon sehr früh auf diese Idee gekommen. Ich brauche Messinstrumente, damit meine Arbeit im Design, also ich habe ja einige davon entwickelt, damit meine Gestaltungsarbeit den Managern vermitteln kann und dass sie Zutrauen gewinnen zu dem, was wir da machen.
Nein, gut, also eben zu diesen Messmethoden kommen wir jetzt, weil ich habe oft erlebt halt in früheren Podcast-Episoden, wenn ich meine Gäste gefragt habe, wie sie den Erfolg ihrer Bemühungen in Richtung einer besseren Custom Experience messen, dass sie ein bisschen verlegen waren. Also in den meisten Fällen haben sie dann vielleicht gesagt, ja, wir haben den NPS, also wir messen mit dem Net Promoter Score. Im besten Fall war da vielleicht auch noch die Rede von CSAT-Werten, also die Customer Satisfaction. Und bei Forrester habe ich gelesen, dass 54% der CX-Profis, mit welchen die gesprochen hatten, Mühe bekunden, den ROI ihrer Projekte zu beziffern. Yeah. Also jetzt die Frage an dich, wie konkret messen wir den Erfolg unserer Anstrengungen im Bereich Marketing und CX?
Yeah.
Also insbesondere Customer Centricity.
Ja, ich glaube, die wichtig für so eine Betrachtung, weil man auch da soll ja natürlich eine gewisse Zweckhaftigkeit dran hängen an der Messung, ist, dass man auch die Zielsetzung also klar für sich herausarbeitet. Also warum messe ich überhaupt? Es gibt ja diesen schönen Spruch von Reinhard Sprenger, wer viel misst, der misst viel Mist. Ich denke, da ist vor allem zu klären, warum messe ich und was will ich damit? Und ich komme sehr stark als Entwickler halt eben aus dieser Perspektive, dass ich sage, ich muss messen, damit ich die Organisation besser machen kann. Denn die Kunden kann ich nicht besser machen, denn die Kunden sind halt die Kunden und die reagieren ja immer nur auf das, was ich tue als Unternehmen. Deswegen muss die Messung was für mich bedeuten und deswegen muss ich meine eigene Organisation bemessen, als natürlich auch den Kunden und seine Reaktion auf mich als Unternehmen und eigentlich die Innensicht und Außensicht miteinander kombinieren. Und deswegen habe ich schon sehr früh bei Philips auch, als NPS aufkam, so wenn man das Ende 90er, Anfang Nullerjahre, dass ich sehr schnell gemerkt habe, die Innenmessung und die Außenmessung muss ich miteinander in Verbindung setzen. Das tun ja auch viele, NPS, Employee NPS verbinden mit Kunden NPS. Nun ist aber NPS zu oberflächlich für mich und das IMPS entsprechend auch. Und die Mitarbeiterbefragung ist zu viel rückwärtsgewandt und beschäftigt sich zu viel mit dem Menü in der Kantine und so. Da müssen wir rein. Und so ist dann eben auch dieser Customer Centricity Score entstanden. Also eine Bemessung, die eigentlich den Grad der Kundenzentrierung in der Unternehmung erhebt. Und damit kriege ich ein Echo aus der Mitarbeiterschaft, aus der gesamten Unternehmung. Hey, wie wichtig nehmen wir den Kunden? Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und dann, das hat dann eine Weile gedauert, will ich ein korrespondierendes Messinstrument haben. Ja, und wie das nimmt der Kunde von der Kundenzentrierung dann wahr? Das ist der Customer Impact Score geworden, den wir letztes Jahr gelauncht haben, auch eine Marktstudie gemacht haben. Und diese beiden Instrumente, die korrelieren miteinander. Also nicht direkt auf der Item-Ebene, auf der Kriterien-Ebene, aber es tun sie auf der Dimensionsebene. Und somit kann ich ganz ein Instrumentarium bauen, was für mich ist, für das Unternehmen, womit ich dann auch arbeiten kann. Wie gesagt, ich messe ja zum Zweck und der Zweck muss sein, besser werden. Also kann ich die Messung verwenden, um daraus Maßnahmen für die Organisationsverbesserung abzuleiten. Dafür habe ich auch ein Programm, das haben andere hoffentlich auch, die was messen, dass sie sagen, okay, ich messe ein Phänomen und dann weiß ich auch, wie kann ich das Ergebnis reflektieren, also interpretieren und dann umlegen in Maßnahmen, weil darum geht's. Kunden, die klopfen einem ja nicht auf der Schulter, wenn man sagt, oh toll, ich habe gesehen, sie haben gemessen und sie haben ein NPS von 50. Kein Kunde interessiert das, der will ein tolles Erlebnis. Also wie gesagt, es muss für die Unternehmung konkret etwas bringen, die Messung.
Jetzt eben es gibt diese zwei Dimensionen oder sagen wir diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen, also der Grad der Kundenzentrierung des Unternehmens selbst und dann wie die Kunden das erleben. Zum Ersten, kannst du da ein bisschen konkreter werden? Also wie messen wir innerhalb der Unternehmung den Grad der Kundenzentrierung?
Ja, das ist eigentlich in einem Projekt mit Swisscom entstanden, wo es ursprünglich um was anderes ging und dann kam aber eigentlich die Essenz aus unserem Nachdenken über, wie können wir das Thema gestalten, entwerfen in der Organisation, auf ein höheres Niveau bringen, kamen wir eigentlich immer wieder auf den Kunden zurück und auf die Perspektive der Organisation. Wie richtet sich die Organisation auf Kundenbelange aus? Weil die ist ja zentral. Das ist ja der Grund, überhaupt ein Unternehmen zu haben, ist ja einen Kunden zu haben, nach Porter sozusagen. Und genau. Denke ich, ist es wichtig, dass man die Gesamtperspektive einnimmt und nicht nur sozusagen eine Abteilung befragt, die Kundenabteilung. Also das ist auch, glaube ich, auch ein Fehler, den man oft sieht, ist, dass man sagt, ah ja, der Kunde, das macht bei uns die Kundenabteilung. Das ist natürlich verkürzt. So funktioniert das nicht. Alle sind eigentlich hier involviert in der Organisation, also auch jene, die überhaupt keinen Kundenkontakt haben. Weil auch deren Arbeit trägt ja dazu bei, wie performant letztendlich die gesamte Organisation ist. Also haben wir sehr früh schon gesagt, nein, wir brauchen bei dieser Messung eine Gesamterhebung, eigentlich über das gesamte Unternehmen hinweg.
Also inklusive alle Backoffice-Prozesse.
Alle Backoffices, Finance, Procurement, alles. Weil wenn da welche dabei sind, sage ich jetzt mal so, die sagen, ach Kunde, das interessiert mich überhaupt nicht. Dann wird diese Kundenkultur sich auch nicht entfalten, weil es wird immer wieder Inseln geben, Gruppen geben, die das abstoßen, diesen Gedanken, die es unterwandern und dann wird gesamthaft das Unternehmen nicht kundenzentriert. Das heißt auch hier die Kundenfront, wenn man so will, oder auch die Custom Experience Manager und Managerinnen, die jetzt aktiv arbeiten an Kundeninteraktionen und so weiter, sind nur so gut wie das Unternehmen, was sie trägt. Das heißt, wenn sie dort dann auf interne Prozesse stoßen, die kundenfern sind oder IT-Strukturen haben, wo sie ihre Wünsche nicht deponieren können, weil sie anders priorisiert werden, ja, dann ist vorbei. Also man muss gesamthaft das Unternehmen angehen und das bedeutet Führungskräfte, Management, Backoffice, alle müssen mit erhoben werden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und jene Unternehmen, die das verstehen und dann auch sich trauen, so eine Messung zu machen, die sind ja schon auf dem Weg hin zur Kundenzentrierung. Das sind die Ergebnisse oft schon ganz gut, dass man merkt, da wird was priorisiert, die Mitarbeitenden sind dabei. Und da kann man auch ansetzen und es noch weiter verbessern. Unternehmen, die eher Angst haben vor so einer gesamthaften Befragung, ja, die messen das auch gar nicht, ja, und die kommen auch nicht in den Genuss einer Verbesserung.
Okay. Ja. Jetzt hier befragt ihr die Mitarbeitenden. Mhm. Wie ehrlich sind die denn in der Beantwortung dieser Fragen?
Ja, nicht so ganz ehrlich.
Das habe ich mir gedacht.
Ja, ich weiß nicht, ob es Forrester war oder Harvard Business Review. Es gibt ja auch diesen schöne Untersuchung genau in dieser Ecke. Ne? Also wie sehen Unternehmen sich selbst und wie werden sie dann vom Kunden gesehen?
Gibt es ja eine riesen Diskrepanz. Ja, genau.
Also,
was eine ältere Ja. Bain war das, glaube ich.
Oder Bain, ja.
Gesagt, irgendwie 80% der Unternehmen denken, sie seien kundenzentriert, während dem nur 8% der Kunden denken, dass dieses Unternehmen kundenzentriert ist.
Exakt, genau. Und das hat sich etwas verbessert, aber es sind immer auch so ein paar Retro-Fällen, das glaube ich. Und das heißt, nee, ja, so ganz ehrlich sind wir nicht, weil wir sind ja schon in so einem Bubble, wenn wir arbeiten in unserem Unternehmen und wir sind umgeben von Poster und alles Mögliche und Customer First hängt an den Korridoren und so. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir müssen diese interne Sicht, die verfärbt ist und die vermutlich etwas positiv ist, auch eben mit der externen Sicht koppeln. Das tun wir ja jetzt mit dem Customer Impact Score.
Genau.
Und ich habe das dann auch jetzt vergleichen können. Ich habe Werte aus einer Branchenstudie von der Customer Centricity Score verglichen mit Werte auch aus einer Marktstudie mit Customer Impact Score. Und auf der Branchenebene zum Beispiel kann man das ganz gut vergleichen. Und da sehen wir tatsächlich genau dieses Phänomen. Also dass manche Branchen stärker als bei anderen. Bei den Banken ist der Unterschied sehr groß. Die Banken sind mal sehr schnell von sich überzeugt, dass sie kundenzentriert sind und die Kunden sehen das nicht so. Bei den Telcos ist es noch schlimmer. Also die haben wohl eine ganz tolle interne Kundenkultur, aber die ist offensichtlich geflunkert. Ich war selber beim Telcos. Ich kann ein bisschen das nachvollziehen, dass man dort sehr schnell von sich glaubt, dass man dabei ist, aber die Kunden sehen das anders. Versicherungen sind da etwas ehrlicher. Da liegen die Werte näher beieinander. Aber man kann deutlich sehen, Kunden sind kritischer in der Bewertung der Unternehmen. Und deswegen ist es auch so spannend und so wichtig, dass man die Kundenbewertung immer spiegelt mit der Mitarbeiterbewertung und genau in dieser Diskrepanz auch eine Erkenntnis ableitet. Ne? Dass man sagt, hey, also als Führungskraft zum Beispiel, schau mal, wir finden von uns, wir sind so, das ist super, ne? Wir müssen besser werden. Aber die Kunden, die haben da noch eine andere Sicht drauf. Die sind noch der Meinung, dass das so und so ist. Also, dass man immer ständig eben zwischen diesen Welten hin und her wechselt und somit es auch schafft, im Unternehmen ständig am Ball zu bleiben. Also das ist ja auch eine Art Exzellenzdenken, was da gefordert ist. Ne?
Also, ja. Ihr fragt ja in unterschiedliche Richtungen oder habt für diesen Customer Centricity Score, Entschuldigung, für den Customer Impact Score, glaube ich, verschiedene Dimensionen definiert. Kannst du dazu etwas mehr sagen noch?
Ja, beide Instrumente sind auf jeden Fall beide empirisch hergeleitet. Also es sind jetzt keine irgendwelche sachlogisch zusammengestellte Konstrukte, wo wir sagt, aber das ist jetzt so wichtig, sondern wir haben das sehr groß, sind wir das angegangen. Also wir haben wirklich, vor allem bei dem Custom Impact Score auch in Zusammenarbeit mit Schweizer Firmen haben wir das ja entwickelt, sehr breit alles gesammelt, was nehmen Kunden überhaupt wahr? Das dann angefangen zu verdichten und über mehrere Befragungen dann auch eben statistisch auch ausgewertet und geschaut, welche Faktoren, also welche Items zahlen wirklich ein, gibt es Faktoren und wie bilden sie sich heraus? Und so haben wir dann eben diese 15 Kriterien entwickelt, die wir in diesen drei Dimensionen zugeordnet haben, die sich so, ja, nicht ganz faktorenmäßig, nicht ganz so klar angeboten haben, aber schon, ja, ab sich abzeichnen und dann haben wir diese verdichteten. Darin entdecken wir sowas wie ein Kano-Modell aus der Kundenperspektive. Ne? Also Kunden mehr, in ihrer Erlebniswelt urteilen oder nehmen die Funktionalität des Unternehmens wahr. Also ist da eine Sinnhaftigkeit drin? Ist das vertrauenswürdig? Ist das qualitativ? Ne? Dann nehmen sie das Individuelle wahr. Also ist das was für sie? Die sogenannte Relevanz, ne? Kann ich da was mit? Geht man auf meine Wünsche ein? Ist man bedürfnisorientiert? Geht man agil mit mir um? Und das Dritte, und das ist eigentlich, finde ich, als Gestalter der interessante Block, das ist die Emotionalität. Nach dem Motto, ist da alles stimmig? Differenziert sich das Unternehmen? Erkenne ich das wieder, so nach dem Motto? Tritt da eine Begeisterung auf? Ist das Unternehmen engagiert bei der Sache? Und die Studie hat ergeben, auch die Marktstudie hat ergeben, dass vor allem die letzte Kategorie die ist, die Unternehmen am schwierigsten erfüllen. Also da fallen die Werte echt ab Richtung Emotionalität. Das ist wie so ein Trend, ganz klarer Trend zu erkennen, dass Funktionalität eigentlich klappt, Individualität schwieriger zu erfüllen ist und Emotionalität das ist, wo die Kunden sagen, nee, das sind wir gar nicht. Und ich denke, das wundert mich nicht, weil das ist eigentlich auch wieder eine Antwort auf das, was wir anfänglich diskutiert hatten, dass wir gesagt haben, die Unternehmen haben Angst vor Gestaltung, aber auch vielleicht vor Emotionalität, was damit auch zu tun hat, und sichern sich ab, und dadurch sind die Sachen zwar sicher, also funktional, performant sozusagen, aber nicht emotional.
Ja gut, vielleicht braucht ja auch nicht alles oder jedes Produkt Emotion dazu. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Hammer kaufe, um einen Nagel einzuschlagen, also dann stehen die Emotionen wahrscheinlich dann, wenn ich mir auf den Finger haue.
Ja. Fragen Sie mal einen echten Handwerker. Also es erstaunt ja immer wieder, dass man ja in einem Baumarkt ja nicht nur einen Hammer kaufen kann, sondern gleich eine ganze Menge.
Na gut,
das mehrere. Stimmt. Und welche dann auch gehen und nicht gehen. Und vor allem, je engagierter man wird als Bastler, wie immer mehr man dann merkt, dass sein Werkzeug, also ein Hammer ist ein Hammer, sagt man immer, aber wie man dann doch beim nächsten Hammer sich im Internet schlau macht und guckt, okay, was für ein Hammer, wie setze ich den ein? Oh, der ist aber schön poliert und der hat vielleicht einen schönen, einen Holzgriff vielleicht oder Ledergriff. Also ich als Gestalter und mache das ja schon auch Jahrzehnte, kann nur bestätigen, dass es keinen Bereich gibt, in keiner Branche, wo die Emotionalität nicht auch eine Rolle spielt. Sie spielt eine unterschiedliche Rolle, aber sie spielt eine.
Da hast du einen Punkt. Wahrscheinlich kommt es da wirklich drauf an. Was weiß ich, ob ich jetzt ein Bild aufhängen will und einfach irgendeinen Hammer brauche, um diesen Nagel da in die Wand zu kriegen. Oder eben ein Handwerker, der das Werkzeug dann tagtäglich nutzt. Ja.
Man wird oft gefragt, ich bin B2B-Hersteller, ich stelle doch nur Schrauben her, so nach dem Motto, und die werden irgendwo reingebaut. Naja, also unterschätzt mal nicht, was für ein Berufsethos manche Einkäufer entwickeln können bezüglich Hardware, wie man so schön sagt, also, oder der Erfolg der Firma wird's. Die stellen ja auch nur Schrauben her. Und wenn ich schaue, welchen Impact die machen in ihrer Branche, ich meine, ich war letztens mal neugierigerweise gucken in einem Wirts-Outlet hier bei mir im Städtchen. Also das ist überzeugend. Also wenn ich Schrauben kaufe in Zukunft, ich weiß ja nicht, vielleicht komme ich nochmal dazu, dann werde ich Schrauben von dieser Firma kaufen, weil ich das Gefühl habe... Also
ganz bewusst Schrauben von Wirts nachfragen.
Ja, weil natürlich sind das Schrauben. Ja klar, macht das Sinn, eine gute Schraube zu kaufen, wenn ich was zusammenschrauben möchte. Natürlich haben die ein sehr individuell auf zugeschnittenes Angebot. Die haben sehr viele Schrauben, sehr viele Varianten. Edelstahl, noch was. Aber die Emotionalität, die sie austragen, dadurch, dass sie offensichtlich ihre Sache ernst nehmen, ja, und dadurch auch diese Ernsthaftigkeit durch das Engagement, was sie austragen, eben, dass sie schön gestaltete Verpackungen haben, dass sie auch wirklich stolz sind, offensichtlich, auf ihre Schrauben. Das sieht man ja. Das macht Eindruck.
Also deiner Meinung nach gibt's keine Low-Involvement-Produkte?
Die gibt es schon, aber ich glaube, die Produkte, Low-Involvement-Produkte, die am besten laufen, sind jene, die die höchste Emotionalität erzeugen.
Schön gesagt. Gut, also jetzt habt ihr drei Dimensionen, also die Funktionalität, die Individualität und die Emotionalität. Ich habe bei Forrester damals habe ich ein Papier studiert, die reden von vier Dimensionen versus diese drei Dimensionen von dir jetzt hier. Da kommt neben der Funktionalität kommt der ökonomische Wert dazu. Und dann, und das geht natürlich Richtung Emotionalität, experientielle Dimension und zusätzlich noch das eine symbolische Dimension, wo es um Status geht, um Zugehörigkeitsgefühle etc.
Ja.
Messt ihr auch sowas noch?
Die sind, denke ich, alle in dem Instrument verwoben. Es ist halt einfach die Zuordnung der einzelnen Kriterien ist halt in einem oder dem anderen Mal unterschiedlich. Also Aspekte zum Beispiel der Nachhaltigkeit und der Ökologie, der Verträglichkeit oder des Umweltschutzes oder auch des Menschenschutzes, was der Mensch möchte, sehen möchte in den Lösungen, sind individuelle Anforderungen. Und das muss ein Unternehmen je nachdem für sich entscheiden, inwiefern er darauf eingeht. Also ich denke, Kunden haben da eine Tickliste, die sie abticken, also eine klare Anforderungsliste. Anders ist es natürlich bei diesen das ist ein schwieriges Wort, ne? Experiential. Erlebniskomponenten, die emotionalen Komponenten, die sie oft nicht abticken weil sie diese auch gar nicht eben konkret rational einfordern. Deswegen tun sich Unternehmen ja auch so schwer mit diesen Themen, weil sie nicht auf einer konkreten Wunschliste des Kunden stehen. Der Kunde, fragt man den Kunden danach, ist er auch sehr, ja, indifferent, unklar. Ja, was meinen Sie dann jetzt mit emotional? Ja, keine Ahnung. Ja, mein Bauchgefühl. Deswegen ist das ja auch dort angesiedelt. Dieses Bauchgefühl ist halt im Bauch und nicht im Hirn. Deswegen kann man den Kunden auch schlecht danach fragen. Man kann eigentlich nur indirekt abfragen, wie ist das Gefühl? Und da ist eben die Stimmigkeit, das ist so ein Aspekt auch aus der Gestaltung. Hat ein Mensch das Gefühl, da passt alles zusammen. Da ist auch die Authentizität beheimatet, ist ein besseres Wort, ne? Das Gefühl, dass wir sprachen ja von Freude am Fahren. Ja, die machen das auch. Wenn ich in der Karre sitze, dann habe ich das Gefühl. Das ist Authentizität, ne? Das ist, ein Unternehmen liefert das, was es verspricht, ist stimmig als Ganzes.
Genau. Jetzt zum besseren Verständnis noch eben diese drei Dimensionen. Wie viele Fragen stecken dahinter konkret?
Da stecken jeweils fünf Kriterien dahinter. Es sind insgesamt 15 Kriterien in diesen drei Dimensionen. Das ist im Übrigen bei dem Customer Centricity Score genauso. Da haben wir auch 15 Kriterien in drei Dimensionen. Dort sind die Dimensionen halt eben intern fürs Unternehmen ausgerichtet. Dort haben wir die Dimension Kultur, dann eben, das ist das Grundlegende. Und die Kultur im Übrigen korreliert sehr stark, also das Vermögen, eine Kultur zu bauen, korreliert sehr stark mit der wahrgenommenen Emotionalität.
Ne, weil das kann ich mir vorstellen.
Dann haben wir bei dem Customer Centricity Score dann noch die Zusammenarbeit und natürlich die Umsetzung. Also haben wir jeweils drei Dimensionen mit jeweils fünf Kriterien, das hat sich so ergeben und es ja und auch da auch wieder als Gestalter. Ich finde es immer schön, wenn das dann gleich ausschaut und ein bisschen so korrespondiert. Aber das hat sich tatsächlich auch empirisch quasi so ergeben, ne? Dass wir eigentlich in der Verdichtung dieser Kriterien gesagt haben, das sind die wirklich relevanten. Wir hatten am Anfang mal 16 und dann hier mal 13 und dann haben wir schon uns ein bisschen leiten lassen von der Harmonie und haben gesagt, ach, wäre schön, wenn das jetzt dann beides jeweils 15 Kriterien sind. Aber die umfassen das eigentlich, das ganze Thema komplett. Und die kommen dann zusammen als Instrument, eben für die Innen- und Außensicht kombiniert in dem, was wir eben diesen Customer Centricity Hub nennen, wo Unternehmen sowohl die Innensicht als die Außensicht dann zusammentragen können.
Super. Das heißt, wir haben mit dem Customer Centricity Score und dem Customer Impact Score haben wir wirklich zwei Werte dann, die darauf schließen lassen, eben wie kundenzentriert ein Unternehmen tatsächlich ist. Und wir brauchen dazu keinen NPS mehr, wir brauchen dazu keine Customer Satisfaction Werte, nichts dergleichen.
Genau. Also ich bin davon überzeugt, dass man damit eigentlich alle Messpunkte hat, um zu führen, also um die Unternehmen besser zu machen. Bedingt natürlich, dass man mit diesen Daten arbeitet, also dass man die nicht nur einfach erhebt und ein KPI dranhängt und sagt, okay, und nächstes Jahr bitte 10% besser. Das wird von selber nicht funktionieren. Sind ja nur Momentaufnahmen und die muss man überführen in ein Prozess der Weiterentwicklung und da die Messpunkte dafür einsetzen. Das wäre töricht, wenn man. Leider habe ich das schon öfter erlebt, dass dann ein Manager kam und sagt, ey, toll, habe ich ein KPI, können wir das nächstes Jahr dann um 10% steigern, hängen wir dann die Boni dran. Dann habe ich gesagt, ne, so funktioniert das nicht. Also
die Gefahr besteht ja immer, dass man mit KPIs dann quasi falsche Anreize schafft. Ja, also dass die Leute dann sich nur noch darauf fokussieren, eben diese Metriken zu erfüllen und auf der anderen Seite dann rechts und links eben Opportunitäten liegen lassen, beziehungsweise da es ihnen irgendwie egal ist, wenn dann halt ein Kunde aufläuft irgendwo, an dem er oder sie nicht gemessen wird.
Exakt, genau. Also man hat einen Score, was hilft natürlich, ist eine Ampel hängt dran. Ich sage immer, wenn man Managern eine Ampel zeigt, dann sind sie happy. Also rot, oh schlecht, grün, oh super. Also das hat sicherlich wichtige Aspekte, um auch jetzt so die Customer Experience Manager, die sagen, oh, ich muss ja mein Management ja auch überzeugen und die sind nun mal so kontrolldominiert. Ne? Dann, wenn ich dann sage, ja, Chef, hör mal, guck mal hier, ich habe eine Ampel, ja, also ich kann dann als Argumentarium hilft das schon, aber die Gefahr, gebe ich dir recht, Daniel, besteht darin, dass man das dann als KPI Instrument missbraucht und dann eigentlich nur falsche Anreize setzt, weil man sagt, wir müssen nur den KPI steigern. Man muss die Organisation besser machen. Das ist das Ziel dahinter, ne?
Ja, es hilft als Argumentarium, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich auch den CX-Managern, jetzt da zusätzliche Gelder zu beschaffen für ein nächstes Projekt, wenn sie da deutlich nachweisen können, dass sie da wirklich einen Fortschritt erzielt haben in Bezug auf die Customer Experience oder die Customer Satisfaction, dann hilft das sicher, wenn sie da so ein schönes Dashboard haben mit einem Ampelsystem. Ja,
ja, auf jeden Fall. Und das Ziel jetzt, natürlich muss sein, Kundenwert.
Ja, natürlich, letztendlich zählt der Kundenwert, ja, genau, wichtig für jedes Unternehmen. Jetzt, wir müssen da ein bisschen auf die Zeit achten.
Ja.
Ich möchte aber trotzdem noch etwas zu der Studie fragen, die ihr ja durchgeführt habt, oder ihr habt mehrere Studien durchgeführt, so muss ich das sagen, also die CI Score Market Study 2022 habe ich mir angesehen, da habt ihr 19 Schweizer Unternehmen befragt und dann verglichen nach Branchen. Eben nach diesen drei verschiedenen Dimensionen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen noch?
Ja, das war natürlich für uns auch eine Verprobung. Also wir haben das Instrument natürlich vorher schon mehrfach verprobt, um eben auch diesen Instrumenten zu kommen. Und wir haben gesagt, okay, nehmen wir doch einfach mal 19 bekannte Unternehmen über ein Marfo-Panel von Link, ein großes Panel, erhoben, um zu schauen, wie jetzt so momentan das verdickt ist bei den Kunden, und das ist halt nicht gut. Wir haben ja, das muss man noch vielleicht erwähnen, das sind ja Scores und wir verwenden eben diese NPS-Methode, eben, dass wir auf Detractor und Promoter schauen zu dem jeweiligen Kriterium. Ja, und wir landen dann durchschnittlich bei negativen Werten. Und es gibt halt nur ein Unternehmen, was überhaupt positiv aus der Bedrohung zieht, die Mobilia. Ja, und alle anderen sind negativ. Ganz unten war dann auch noch ein Unternehmen als wirklicher Heckenschließer, also ganz am unteren Ende. Und ich dachte schon, oh, das geht nicht gut. Und einen Monat später war es dann auch schon weg, das Unternehmen.
Das war Credit Suisse.
Bin dann auch darauf angesprochen worden, so, habt ihr das schon gewusst oder wie? Und ich sag, nein, ich nicht, aber die Kunden, die wissen das schon, ob ein Unternehmen Erfolg haben wird oder nicht. Ich glaube, spannend. Die Studie zeigt eben auf, dass Kunden kritisch sind, also sich nicht so schnell von flashy Unternehmen blenden lassen, und dass eben diese Diskrepanz da ist, was Unternehmen finden, heißt noch immer nicht, dass das die Kunden auch so finden. Und die Studie, denke ich, ist so wie so ein, doch auch ein Wink, auch eine Art von Indikator, dass das Unternehmen echt noch eine Menge tun müssen, wenn sie Impact, daher der Name, auch erzeugen wollen bei ihren Kunden. Und ja, wir hoffen, dass das Instrument weiter zunimmt. Wir werden weiterhin Marktstudien machen. Mein Wunsch wäre natürlich, ständig eine Erhebung machen zu können. Da wollen wir auch hin. Das ist auch Ziel von Customer Metrics, dass wir diesen Score quasi ständig erheben können für die großen. Unternehmen selbst können es natürlich jederzeit einsetzen. Aber dass wir so, ja, uns allen in den Unternehmungen, in den Organisationen den Spiegel vorhalten und sagen können, hey, das ist die wahre Kundenstimme, das ist der Customer Impact, das ist die Wirkung, die wir erzeugen, und wenn wir diese ändern wollen, dann müssen wir unsere Organisation ändern, denn die Kunden können wir nicht ändern.
Ja. Gibt es signifikante Unterschiede nach Branchen?
Ein bisschen schon. Ich hatte schon erwähnt, dass es gibt ein interessantes Phänomen, also es gibt die sogenannten starken Funktional-Performer, also wie SBB zum Beispiel. Das war eigentlich einen recht guten Score, hat mich überrascht, als in Deutschland lebender Mensch. Denkt man immer, oh, öffentlicher Verkehr. Gut, aber SBB scoret sehr stark in der Funktionalität und fällt dann aber signifikant ab Richtung Emotionalität. Das verwundert nicht eigentlich, ne, dass man sagt, die Menschen finden die SBB extrem wichtig, sinnvoll, sie scheint auch zu funktionieren. Aber jetzt so emotional begeisternd, ne? Stimmig ist das nun nicht.
Ähnliches, ja, gut, wenn du schon von der Deutschen Bahn redest.
Ja, dann ist
da natürlich kommen natürlich die Emotionen dann schon hoch, ja.
Ja, aber halt
die ganze Züge ausfallen oder stehen bleiben, ja.
Auch das ist manchmal irreführend. Emotionen gibt es natürlich auch bei der Funktionalität, aber eher in der Gestalt, dass wenn Funktionalität nicht gegeben ist, dann schlagen wir Emotionen hoch im negativen Sinne. Ja. Wir haben aber auch eine Marke wie IKEA, die Marke schneidet eigentlich gar nicht so gut ab, aber mit genau einem umgekehrten Muster. IKEA, schneidet eher schlechter ab in der Funktionalität, also ist im Mittelfeld und ist eine der wenigen Unternehmen mit einem Trend, dass es besser wird Richtung Emotionalität.
Okay.
Was eigentlich auch nicht verwundert, weil was macht IKEA? IKEA liefert primär ein Erlebnis, ein Einkaufserlebnis. Ne? Schöttbullar mit der Familie, die Kinder im Bällebad, die Frau endlich zufrieden. Man schlendert hinterher und verbringt so einen Samstagnachmittag in diesem Palast und lässt sich inspirieren. Das ist die Stärke der IKEA, Emotionalität und Individualität. Und das beherrschen sie und das sieht man an ihren Ergebnissen. Also ich denke, wir können Muster erkennen in Unternehmen, also inwiefern sie auf eben emotionale Stärke setzen oder funktionale Stärke. Und wir erkennen natürlich die Starken und die Schwachen. Es gibt vor allem in der Telco-Branche einige Unternehmen, die vor großen Herausforderungen stehen, weil sie ja weder funktional noch emotional irgendwie etwas Besonderes tun. Da erwarte ich also, dass unten von der Liste demnächst noch welche wegfallen.
Okay. Also Sunrise steht da, glaube ich, noch unten auf der Liste.
Ja. Okay. Also Sunrise, Salt und auch UBS ist ja auch nicht ganz weit weg. Und ich glaube, auch das sind alles Unternehmen, die müssen sich genau überlegen, wie gehe ich weiter?
Wo besteht denn der größte Handlungsbedarf?
Ich denke, generell in der Emotionalität. Also die Unternehmen einfach nicht verstehen, dass Kunden nicht nur mit ihrem Kopf urteilen, sondern auch mit ihrem Bauch. Und natürlich verstehen sie das. Marketer verstehen das sowieso. Aber gesamthaft das Unternehmen scheint das noch nicht so richtig zu verstehen. Und das bedeutet, dass eben, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass das Design, die Marke, muss in die Strategie zurück. Ganz im Kern. Die Unternehmen müssen lernen, dass sie auch emotional wahrgenommen werden, egal was sie machen, auch wenn sie Schrauben verkaufen. Und dass diese Eigenschaft entwickelt werden muss. Also, dass die Fähigkeit zu gestalten, die Fähigkeit Marketing zu betreiben, gewinnende Customer Experiences, User Experience und Brand Experiences, also es sind ja alle diese drei Experience-Welten, dass man die gut gestalten muss.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Jan-Erik.
Danke dir, Daniel.
Eine Frage hätte ich trotzdem noch ganz zum Schluss. Welchen Titel hat dein nächstes Buch?
Vermutlich Managing Design, weil ich habe ja Leading Design gemacht, habe gerade eine Studie abgeschlossen, wo ich die Gestaltungsfähigkeit in Organisationen untersucht habe. Und auch dort habe ich ein Messinstrument, wieder ein neues. Es geht um, eben, dass ich erheben kann, wie fähig ein Unternehmen ist im Design. Und das muss ich jetzt in ein Buch packen. Bleibt mir gar keine andere Wahl. Es ist dann eher ein wirkliches Arbeitsbuch, auch hoffentlich was für die Uni, dass die Betriebswirte auch in Zukunft ein bisschen mehr lernen, wie man mit Design umgeht. Meine Hoffnung zumindest. Und daran arbeite ich jetzt schon. Ja.
Ich bin gespannt. Also noch einmal vielen herzlichen Dank, Jan-Erik, für dieses tolle Gespräch.
Dankeschön.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Es ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und X. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.